Am 18. Juli 1952 werden 13 Mitglieder des jüdischen antifaschistischen Komitees in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Die Vorwürfe entsprechen gängigen antisemitischen Klischees. Den führenden Köpfen des jüdischen antifaschistischen Komitees wird vorgeworfen, Spione des Westens zu sein und als jüdische NationalistInnen und ZionistInnen VerräterInnen zu sein. Angeblich hätten sie sich verschworen, die Krim von der Sowjetunion zu befreien und die Halbinsel in eine jüdisch-bourgeoise Republik zu verwandeln. Zeitgleich und in einem ähnlichen Zusammenhang werden 110 JüdInnen vor Gericht verurteilt. 10 von ihnen werden ermordet, der Rest bekommt Gefängnisstrafen. Die Härte der Strafen ist die Folge des Stalinismus in der UdSSR. Dabei beginnt die Geschichte des jüdischen antifaschistischen Komitees eben mit der Unterstützung und dem Segen der Parteiführung nur 10 Jahre vorher. So spricht der Schriftsteller Ilja Ehrenburg am 24. August 1941 von der Idee hinter der Gründung des jüdischen antifaschistischen Komitees.
Наряду со всеми гражданами нашей великой страны сыновья наши дерутся, участвуя в жизни кровью. Великой отечественной и освободительной войне, которую ведет весь советский народ. Братья евреи Англии, ваша великая демократическая страна вместе с Советским Союзом борется за уничтожение фашизма. Я верю, что вы окажетесь в первых рядах на фронте этой борьбы. Еврейская мать, есть у тебя даже единственный сын, благослови его и отправь его в бой против коричневой чумы. Да здравствует освобождение всех свободолюбивых народов. Бой против фашизма.
Das Ziel ist einfach: weltweite Unterstützung aus jüdischen Kreisen für den Krieg gegen das Deutsche Reich zu mobilisieren. Die Gründung ruft ein internationales Echo hervor. Unter dem Vorsitz von Albert Einstein wird in der USA kurz darauf der Jewish Council for Russian War Relief gegründet. Und in dem damaligen Palästina wurde ein öffentlicher Ausschuss zur Unterstützung der Sowjetunion im Kampf gegen den Faschismus gegründet, der später als Fünfte Liga bekannt wurde. Die Gründung des jüdischen antifaschistischen Komitees geht auf die Initiative der sowjetischen Regierung zurück, die die Vereinigung für Propagandazwecke instrumentalisierte. Es ist dabei eins von 5 antifaschistischen Komitees. Eins für Frauen, eins für WissenschaftlerInnen, eins für junge Menschen, eins für ethnische Slawen und eins für JüdInnen. Neben dem Streben, Unterstützung für den Krieg gegen das Deutsche Reich zu gewinnen, dokumentierten die Mitglieder die Schrecken der nationalsozialistischen Verbrechen gegen Menschen jüdischer Herkunft und machten diese in ihrer eigenen jiddischsprachigen Zeitung und Radiosendung publik und versuchten, Betroffene zu unterstützen. Für ihre Ansprachen nutzten sie unter anderem Radio Moskau, wo auch die jiddische Rede zur Gründung von Peretz Markisch übertragen wurde.
Keiner von euch wird diese Morgen so verfleckt werden in der größten Geschichte mit passivem Warten auf den Malchamus. Und der Malchamus steht bei einer Schwelle, pink das Ägypt, wäre gestanden bei den Schwellen von den Huren geworden und verknechteten Ländern in Europa und auf die Balkanen. In allen Teilen von der Welt, wie mit der Büchs und wie mit der Wort, in jedem Fall, was in der Sänche berufen der Geschichte sein, ist es Soldaten in der ewigen Krieg mit den Faschisten, Soldaten in dem weiten Ziel. Tut alles, was es nur möglich auf entblutigendem Säune von der Menschheit und von dem jüdischen Volk.
Peretz Markisch war seinerseits revolutionärer Lyriker und überzeugter Kommunist. Das jüdische antifaschistische Komitee war eine Vereinigung von bekannten jüdischen Intellektuellen in der Sowjetunion. Doch innerhalb kürzester Zeit werden sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum Ziel des Repressionsapparats des stalinistischen Regimes. Während dem Krieg wurden sie noch gefeiert, als Mitglieder des Komitees bei einer Reise durch die USA, Mexiko, Kanada und Großbritannien Kriegsanleihen für den russischen Krieg in Höhe von 32 Millionen Dollar auftreiben. Und auch andere Hilfen in Form von Maschinen, medizinischer Ausrüstung, Medikamenten, Krankenwagen und Kleidung besorgten. Doch diese Auslandskontakte wurden ihnen nach dem Krieg zum Verhängnis. Anschuldigungen der Illoyalität bis zum Verdacht von Spionagetätigkeiten kamen direkt nach dem Ende des Krieges immer wieder auf. Die offene Unterstützung Teile des Komitees für den Plan, den Staat Israel zu gründen, brachte sie in direkten Konflikt mit der antizionistischen Haltung der Sowjetunion, deren Unterstützung für die Gründung Israels sich lediglich auf einen sozialistischen Staat beschränkte. Der Antisemitismus Stalins sowie der sowjetischen Parteiführung und die Notwendigkeit, innere Gegner ausfindig zu machen zum Machterhalt der Partei, führte zur Kampagne gegen sogenannte heimatlose Kosmopoliten, die unmissverständlich auf Juden abzielte und in deren Zuge viele jiddische Schriftstellerinnen inhaftiert und etliche hingerichtet wurden. Das jüdische antifaschistische Komitee versuchte noch ein Schwarzbuch zu veröffentlichen, in dem der Holocaust und die Teilnahme von JüdInnen am Widerstandskampf dokumentiert werden sollte. Doch dieses Vorhaben scheiterte am Verbot durch Stalin, der argumentierte, das Buch enthalte schwere politische Fehler. Dieser Fehler sei, so die krude Logik Stalins, dass JüdInnen nicht die einzigen Opfer der deutschen Besatzung gewesen seien. Dieses Schwarzbuch ist dementsprechend erst 1980 in russischer Sprache in Israel erschienen, in der Sowjetunion hingegen niemals. Erst nach deren Ende konnte eine vollständige Ausgabe veröffentlicht werden. Schließlich, im Januar 1948, wurde Michols bei einem Autounfall in Minsk getötet, der Vorsitzende des jüdischen antifaschistischen Komitees. Im November 1948 startete die sowjetische Behörden eine Kampagne zur Liquidierung dessen, was von der jüdischen Kultur noch existierte. Das jüdische antifaschistische Komitee wurde aufgelöst und dessen Mitglieder inhaftiert. Nach der Urteilsverkündung am 18. Juli 1952 werden im August 13 Mitglieder hingerichtet. 10 Jahre zuvor hatte der nur 3 Jahre zuvor verstorbene sowjetische Regisseur Sergei Eisenstein bei der ersten Rede zur Gründung des Komitees berichtet, dass die Sowjetunion für das Recht kämpfe, JüdInnen zu sein.
The time has come to fight. In this sacred struggle, the Soviet Union is uniting all peoples who, with sword in hand, are ready to rise for the right to call themselves Czechs, Poles, Dutchmen, Belgians, Russians or Jews. Because it is not only a matter of saving a nation that has given humanity great poets, thinkers and artists, because it is not only a matter of saving a people numbering many millions of human lives, but because it is a matter of triumph of humanism over brutality, barbarism, infamy and violence, because it is a matter of bright future for all humanity, irrespective of nationality.